Mehr als Schienen und Straßen. Kulturelle Begegnungen entlang Chinas neuer Seidenstraße. Ein Podcast von Susanne Balthasar. China hat ein Netz über die Welt gelegt. Von Asien über Afrika bis Europa. Und im Mittelpunkt liegt Peking. Ein Netz aus Straßen, Bahnschienen, Häfen, Öl- und Gaspipelines. Die Belt and Road Initiative, kurz BRI, auf Deutsch die neue Seidenstraße. Das gigantischste Infrastrukturprojekt unserer Zeit, gebaut nach einem chinesischen Masterplan. Staatspräsident Xi Jinping hat ihn der Welt 2013 mitgeteilt. Dafür bekam er Beifall aus Ländern in Afrika und Asien entlang der Route, die vor allem wirtschaftliche Chancen sahen. Der Westen reagierte eher skeptisch. Braucht die Welt eine so gigantische Infrastruktur? Können die Zielländer die Kredite zurückzahlen? Oder führen am Ende all diese Wege in ein chinesisches Zeitalter? Millionen Chinesen sind entlang der BRI-Routen in die Welt gezogen. Geschäftsleute, Bauarbeiter, Köche, Händler, Glücksritter, Sprachlehrer. Sie wollen arbeiten, Geld verdienen und sich ein Leben in der Fremde aufbauen. Guangxi, so der chinesische Begriff für persönliche Beziehungen, sind ein Schlüsselkonzept der fernöstlichen Kultur. Der Global Player China zeigt sein Gesicht. Menschen und Mentalitäten begegnen sich, Sprachen und Lebensstile, Hoffnungen und Enttäuschungen. Hier endet der Masterplan der chinesischen Regierung, denn der kulturelle und soziale Austausch entfaltet eigene Dynamiken, die sich nicht am Reißbrett planen lassen. Neue Verbindungen entstehen zwischen den Menschen in den sogenannten Regionen der neuen Seidenstraße. Was bedeuten sie für die jeweiligen BRI-Länder, für die dortigen Institutionen und für die Menschen? Was passiert mit den alten Verbindungen? Wo entstehen Brüche und wo neue Partnerschaften? Diese Fragen untersucht das Netzwerkprojekt D-Link-Relink, das sich mit den Auswirkungen transregionaler Infrastrukturprojekte wie der Belt and Road Initiative auf lokale Akteure beschäftigt. Der Forschungsverbund wurde vom Institut für Asien- und Afrika-Wissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin initiiert und ist auch dort angesiedelt. Grundlage ist die Überzeugung, dass der menschliche Faktor ein wesentlicher ist für das Gelingen des gigantischen Projektes, aber ein unterschätzter. Die US-Sinologin Sophia Kitt.
So what I essentially found out was that what I was researching.
Was mir bei meinen Forschungen grundlegend aufgefallen ist, ist, dass zum Thema People-to-People-Connectivity, also zu den Begegnungen zwischen Chinesen und Menschen anderer Länder, kaum Wissen vorhanden ist. Es ist ein völlig unterschätztes und wenig beachtetes Forschungsthema, das aber wirklich wichtig ist.
Willkommen im Workshop Translating the Chinese Dream zur Übersetzbarkeit des chinesischen Traums.
Bei einem Workshop treffen sich die Wissenschaftler des Projekts mit internationalen Gästen und tauschen erste Ergebnisse aus. Aus dem chinesischen Yinchuan, aus Dar es Salaam in Tansania und aus dem tadschikischen Dushanbe. Die Organisatorinnen des Workshops, die Kunsthistorikerin Jamila Adeli und die Linguistin Linda Amann-Gerlach, beide Postdoktorandinnen am Institut für Afrika- und Asienwissenschaften der Humboldt-Universität, führen in das Thema ein.
Wir versuchen zu verstehen, wie lokale Akteure auf die BRI reagieren und worauf sie genau reagieren. Hier im Workshop sehen wir uns das durch die Linse der Narrative an. Das sind auf jeden Fall keine linearen Narrative, die nur aus einer Top-Down-Strategie heraus entstehen. Das BRI-Narrativ hat tatsächlich Leerstellen, die für ganz andere Narrative durchlässig sind. Und eben eines dieser Narrative ist beispielsweise der chinesische Traum, um den es heute gehen wird.
Der Chinese Dream ist also wie ein ideologischer Regenschirm, der alles bedeckt und umspannt, all die Infrastrukturprojekte und alles, was da sonst noch so ist.
Der chinesische Traum ist der ideologische Unterbau der neuen Seidenstraße. Definiert hat ihn Staatspräsident Xi Jinping in seiner Rede auf dem Nationalen Parteikongress 2013.
Wir Söhne und Töchter der chinesischen Nation. werden gemeinsam daran arbeiten, dass unser Traum von der nationalen Wiedergeburt Wirklichkeit wird. China wird eine zentrale Position in der Welt einnehmen und einen großen Beitrag zum Wohle der Menschheit leisten.
Bis 2049, zum 100. Geburtstag der Volksrepublik, soll China die größte Wirtschafts- und Militärmacht sein. China als werdende Weltmacht ist ein zentrales Narrativ der neuen Seidenstraße. Nach außen, aber auch nach innen. Denn der chinesische Traum adressiert vor allem die Chinesen selbst. Das Wiedererstarken Chinas soll einhergehen mit einer Erneuerung der chinesischen Nation. Die US-Sinologin Sophia Kitt ist zu Gast bei dem Berliner Workshop.
Nach der Öffnung und den Reformen in China hat sich das Land wirtschaftlich, sozial und kulturell sehr gut entwickelt. Und das macht es nun möglich, sich auf die chinesische Identität zu konzentrieren. Das heißt, sie wiederzubeleben, sie zu stärken. Es geht hier weniger um Kleidung, Essen oder Wohnungsbau, sondern wirklich um die kulturelle Identität der Chinesen. Wenn in China vom chinesischen Traum gesprochen wird, dann geht es um eine Art psychologische und geistige Erneuerung und um eine Erstarkung von Identität.
Die spirituelle Erneuerung der chinesischen Nation ist eine gigantische Aufgabe. Mit mehr als 1 Milliarde Einwohnern ist China das bevölkerungsreichste Land der Erde. Über 50 Ethnien leben dort und sprechen viele verschiedene Sprachen. Andererseits ist Erneuerung im Chinesischen ein eingeführter Begriff. Er bezieht sich auf verschiedene Perioden der Geschichte, in denen China in Regionen zerfallen war und sich gegen Eindringlinge von außen wehren musste. Oder gegen den Imperialismus des Westens, der das einst so mächtige Reich im 19. Jahrhundert in die Opiumkrise stürzte. Von diesem tiefen Punkt aus, so die chinesische Lesart, bewegt sich das Land unter kommunistischer Führung zu alter Größe zurück. Auf dem Weg dorthin knüpft das Infrastrukturprojekt Belt and Road Initiative strategisch an eine Zeit an, als Chinas schon mal eine Großmacht war, die Zeit der Seidenstraße. Im 2. Jahrhundert vor Christus wollte der Kaiser der Han-Dynastie Bündnisse mit zentralasiatischen Reichen schließen. Es entstanden Karawanenstraßen, die sich zu einem Geflecht verbanden, das schon in der Antike vom Mittelmeer bis nach China reichte. Seidenstraße, wie das schon klingt. Nach Kamelglöckchen und fremden Sprachen, nach Karawanen, Seide, Gold, Gewürzen und Abenteuer, nach fruchtbaren Oasen und blühenden Städten, nach grenzenlosem Handel und Reichtum. Händler und Abenteurer, aber auch Gelehrte und Mönche waren auf den Routen unterwegs. Mit ihnen wanderten Waren, Wissen und Religionen von Land zu Land. Zunehmend erkennt die Forschung, dass der Kultur- und Ideenaustausch wichtiger gewesen ist als der Handel. Insgesamt war diese frühe Form der Globalisierung so erfolgreich, dass die Seidenstraße noch heute eine Legende ist. Oder ein mündlich überliefertes Narrativ, wie die Sinologin Sophia Kitt mit Blick auf die Anfänge der Seidenstraße in der Zeit der Han-Dynastie präzisiert.
The Book of Han.
Das Buch Han Shu, eine Geschichtsschreibung Chinas bis ungefähr 100 Jahre nach Christus, dokumentiert diese Periode. Es beschreibt unter anderem, wie chinesische Gelehrte und Beamte nach Westen reisten, damals war das Zentralasien, und dort mit den Menschen kommunizierten und interagierten. Wenn wir genau hinsehen, dann fällt auf, dass sich das Seidenstraßen-Narrativ aus den Erzählungen einzelner Menschen, einzelner Reisender zusammensetzt. Hier wird klar, dass die alte Seidenstraße keine Geschichte mit einem wirklichen Anfangs- und Endpunkt ist. Sie ist aus vielen verschiedenen Geschichten entstanden, die über Jahrhunderte hinweg erzählt wurden. Und heute setzen wir die Geschichte wie eine Flickendecke zusammen, mit einem Anfang und einem Ende. Die neue Seidenstraße bringt dieses kulturelle Element wieder hervor, Geschichten, die von Menschen erzählen.
Evokes this cultural element, these stories that are told about people.
Was die Menschen einander erzählen, in welcher Sprache und wie sie sich begegnen, ist elementar. Auch für die Neue Seidenstraße, die Belt and Road-Initiative. Diese transkulturelle Perspektive ist der Schwerpunkt des Forschungsprojektes D-Link Relink der Berliner Humboldt-Universität. Wie wichtig sie ist, unterstreicht die Tatsache, dass die sogenannte People-to-People-Connectivity, die Verbindung zwischen Chinesen und den Menschen entlang der BRI, eine der 5 Säulen des chinesischen Masterplans ist. Und damit ebenso wichtig wie die anderen 4 Säulen, also die politische Zusammenarbeit mit den Anrainerländern, die Verbindung der Infrastrukturen, der uneingeschränkte Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit. People-to-People-Connectivity, das sind informelle Treffen auf der Arbeit, im Restaurant oder bei der Wohnungssuche. Bei der Belt and Road-Initiative sind es aber auch staatlich kuratierte Begegnungen. So flankiert die chinesische Regierung die Infrastrukturprojekte der BRI mit Kultureinrichtungen wie Zentren für traditionelle Medizin, Sprachschulen, Kulturfestivals, Ausstellungen, Buchmessen und Museen.
China, das MoCA in Yingchuang, ein Museum für die Seidenstraße.
Die Kunsthistorikerin Jamila Adeli erforscht im Rahmen des D-Link-Relink-Forschungsverbundes das 2018 in Yingchuang gebaute Museum für zeitgenössische Kunst, das MoCA Yingchuang. Ein Museum, das auch als Teil der BRI-Strategie wahrgenommen werde, sagt Jamila Adeli.
Das gibt für den Zeitraum 2016 bis 2020 einen sogenannten Belt and Road Initiative Development Plan, also eine Entwicklungsstrategie, die vom Ministerium für Kultur und Tourismus initiiert wurde, worin einfach sehr vage Angaben gemacht werden, dass bestimmte kulturelle Ereignisse, Events maßgeblich gefördert werden. Und da steht jetzt nicht drin, dass das MoCA Yingchuang aufgebaut werden soll und gefördert werden soll, aber es ist so, es ist schematisch daran angelegt, dass kulturelle Plattformen, die dann dem Narrativ der Belt and Road Initiative dienen, auf jeden Fall in dem Zeitraum zwischen 2016 und 20 angelegt werden sollen. Man kann sich das tatsächlich wie einen sogenannten Hypertext, ne? Also an dem viele verschiedene Leute an einer Geschichte, an einem Narrativ schreiben, vorstellen. So gesehen könnte man auf jeden Fall sagen, dass das MoCA Yingchuang auf jeden Fall ein Museum ist, das sich relativ leicht tut, das Etikett BRI Project zu tragen.
Wie kann ein Museum den Erfolg eines Infrastrukturprojekts beeinflussen? Das MoCA in Yingchuang ist ein spektakulärer Museumsbau. Ein fließendes, futuristisches Gebäude, das wie ein Raumschiff in der spröden Landschaft gelandet ist. Yingchuang liegt im Norden Chinas, nahe der Wüste Gobi. Ein trockenes, dünn besiedeltes Gebiet, das früher bedeutend war. Yingchuang war einer der Ausgangspunkte der Seidenstraße in China. Von hier aus wurden chinesische Waren, Wissen und Kultur in die ganze Welt geschickt. Diese Geschichte erzählen das Museum und seine Ausstellungen neu für die Gegenwart. Jamila Adeli über den kulturpolitischen Einfluss des MoCA Yingchuang.
Die Erzählung des MoCA Yingchuang ist, dass es immer schon Austausch mit anderen Nationen, anderen Kulturen gab. Hier wird ganz klar die 5. Säule der Belt and Road Initiative in den Vordergrund gestellt, die sogenannte People-to-People-Connectivity. Das heißt also die Verbindung zwischen den Kulturen, und zwar weniger als Kulturaustausch, sondern eigentlich als gegenseitiger Respekt, als gemeinsames Lernen und harmonisches Begegnen. Und das MoCA Yingchuang setzt hierzu seine Kunst, also genauer seine privaten Sammlungen und sein komplettes Ausstellungsprogramm ein. Ein großer Teil der Sammlung ist die frühe chinesische Ölmalerei, die Porträtmalerei, interessanterweise angefertigt von Europäern wie Giuseppe Castiglione. Das war ein überaus begabter italienischer Jesuit, der zum Missionieren nach China reiste. Und dann, da war er relativ lange als kaiserlicher Hofmaler tätig. Castiglione hat wirklich im chinesischen Stil porträtiert, aber er hat auch europäische Elemente in die Malerei integriert und damit eigentlich einen total eigenen Malstil oder ja, man nennt es Mischstil aus europäisch und chinesisch erschaffen. Und auch die zeitgenössischen Ausstellungen wollen letztendlich sagen, schaut doch mal, historisch gesehen sind wir uns eigentlich alle auf Ebene der Kultur schon mal begegnet. Wir haben da etwas Bedeutendes erschaffen. Und warum können wir das jetzt nicht ganz genau wieder so machen? Eben harmonisch und friedlich und zusammen.
Das Museum visualisiert über Kunst das historische Bild Chinas, an das die Regierung heute anknüpft. Und es zeigt die Vorteile eines globalen Netzwerkes wie die Belt and Road Initiative. Aus der Zeit der alten Seidenstraße besitzt das MoCA Yinchuan eine Sammlung von Karten, die die damalige Sicht der Welt noch einmal gegenwärtig machen. Das Museum sendet seine Botschaft nicht nur an eine internationale Kunstklientel, sondern auch ins Innere des Reiches. Sie richtet sich auch an die vor Ort lebende ethnische Minderheit der Hui. Yinchuan ist die Hauptstadt der autonomen Provinz Ningxia.
Also ich denke, dass das Museum für zeitgenössische Kunst nicht ohne Grund ganz genau dort platziert wurde. In dieser schon eher ärmlichen und vor allem recht dünn besiedelten Region in der Nähe der Wüste Gobi, da leben die Hui-Chinesen. Das ist eine große muslimische Minderheit, also die größte, die China hat. Und die Region soll dadurch kulturell aufgewertet werden. Und eben hier greift das Museum auch auf zeitgenössische Künstler zurück und stellt Werke aus, die sich insbesondere mit chinesisch-arabischen Verbindungen beschäftigen, historischen Verbindungen. Aber natürlich auch in die Gegenwart hineinreichen. Das heißt, es ist schon eine recht klare kulturpolitische Entscheidung gewesen, das Museum ganz genau dort in der Provinz Ningxia zu platzieren.
Auch die arabischen Verbindungen Chinas verweisen auf die Zeit der alten Seidenstraße. Über die Handelsstraßen kamen Muslime nach China und siedelten sich dort an. Noch heute leben Ethnien wie die Hui oder die Uiguren als muslimische Minderheiten in China. Ausstellungen im MoCA Yinchuan wiederum zeigen Künstler aus den vorderasiatischen muslimischen Anrainerstaaten der BRI. Sie thematisieren in ihren Arbeiten auch den Kulturtransfer, der über Handelswege wie die alte Seidenstraße stattfand. Jamila Adeli sieht hier eine Verbindung zum chinesischen Traum.
Also es ist ja nicht von ungefähr, dass ein Museum in solch einer doch sehr speziellen Region Chinas so bemüht ist, ein harmonisches Bild dieser sino-arabischen Beziehungen zu zeichnen. Und da geht es eben wirklich darum, die Harmonie der Kulturen durch menschliche und künstlerische Begegnung herzustellen, um eine relativ homogene chinesische nationale Identität zu formen, die sich aus einer gemeinsamen Vergangenheit heraus entwickelt. Es geht hier nicht um Abgrenzung, sondern eigentlich um das Betonen des Gemeinsamen, der gemeinsamen Wurzel. Und das passt ja ganz gut zu dem, was der chinesische Traum ist, nämlich die Wiedererstarkung des großen chinesischen Gemeinschaftsgefühls. Und so ist das Museum, seine Sammlung und auch sein Ausstellungsprogramm wirklich auch angelegt.
Tadschikistan. Vom Diktatorenschick und seinen informellen Botschaften.
Eines der muslimischen Länder, das ein zentraler Knotenpunkt der alten und der neuen Seidenstraße ist, ist das Fachgebiet von Manja Stefan Emrich. Sie ist Professorin für transregionale Zentralasienstudien an der Berliner Humboldt-Universität. Gerade ist sie von einer Forschungsreise aus Tadschikistan zurückgekehrt. Die ehemalige Sowjetrepublik ist ein unwegsames Hochgebirgsland. Seit der Unabhängigkeit 1991 sucht das Land wirtschaftlichen Anschluss. Projekte der Belt and Road Initiative wie Bahnstrecken, Überlandstraßen oder ein Luftfahrtdrehkreuz könnten das isolierte Land wieder zu dem Transitzentrum machen, das es zur Zeit der alten Seidenstraße schon mal war. Die chinesischen Investitionen verändern auch die Hauptstadt Duschanbe. Mit Geld aus Fernost wird die Innenstadt umgebaut. Manja Stefan Emrich hat in Duschanbe einen ethnologischen Spaziergang gemacht und berichtet auf dem D-Link-Relink-Workshop, welche Spuren die Belt and Road-Initiative im Stadtbild hinterlassen hat.
Also präsent ist China vor allen Dingen über die städtische, also die mobile Infrastruktur in der Stadt, zum Beispiel Busverkehr, Mobilität in der Stadt ist. Dann hat China auch zum Beispiel Eisenbahnwaggons, also ganze Züge, die Städte verbinden innerhalb Tadschikistans und innerhalb Zentralasiens von Tadschikistan ausgehend gesponsert.
Sie wirft Fotos von Baustellen an die Seminarraumwand. Tadschikische Regierungs- und Parlamentsgebäude werden mit chinesischem Geld finanziert. Architektonisch bedienen sie sich bei chinesischen Teehäusern, US-amerikanischen Regierungsgebäuden oder internationalen Einkaufszentren. Überdimensioniert sind sie alle.
In Tadschikistan heißt das Diktatorschick. Die haben ja einen ganz bestimmten Stil auch, wie die aussehen, und die werden als Diktatorschick bezeichnet. Also so ein diktatorischer Schick. Genau, da ist China sehr sichtbar.
Nach westlichen Maßstäben sind sowohl China als auch Tadschikistan Diktaturen. In dem kleinen zentralasiatischen Land werden zwar Wahlen abgehalten, aber seit Jahrzehnten heißt der Sieger Emomali Rahmon. Damit es auch so bleibt, wurde die Verfassung geändert. Rahmons Zusammenarbeit mit China stabilisiert auch das Regime. Sichtbar wird die Allianz auf den Planen, die vom künftigen tadschikischen Präsidentenpalast hängen. Sie sind bedruckt mit großen chinesischen Schriftzeichen. Die russischen Buchstaben darunter sind viel kleiner.
Also die chinesischen Zeichen sind sehr groß. Das ist riesengroß, aber wenn du wirklich gar keine chinesische Bevölkerung hast, die da vorbeiläuft, oder auch russische oder tadschikische Bevölkerung, die das entziffern kann, dann ist es ein Statussymbol letztendlich.
Diese Sachen sind ja in China auch nicht anders. In der chinesischen Baustelle stehen auch diese Sachen in China.
Aber hier hat es eine andere Wirkmächtigkeit.
Das schon, aber...
Wirkmächtige Bilder bringt die chinesische Präsenz in der Hauptstadt Dushanbe und im ganzen Land zweifellos hervor. Eisenbahnschienen und Straßen, ein globales Architekturwirrwarr, teehausartige Präsidentenpaläste, Schriftzeichen an Baustellen und auf Werbeplakaten. Sie verbinden sich in dem abgelegenen Land zu einem eigenen Narrativ, sagt die Professorin für transregionale Zentralasienstudien Manja Stefan-Emrich.
Die Wirkmächtigkeit dessen, was mit dem chinesischen Traum verbunden ist und was sozusagen an Chinas Präsenz in Tadschikistan wirkmächtig ist, dass sich das überträgt, also sozusagen diese Idee von Entwicklung und von Fortschrittlichkeit und von Innovation und von Technologie. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Und was den Traum anbelangt, der in der Hauptstadt geträumt wird über diese Stadtplanung, ist der Traum von Unabhängigkeit, von Entwicklung und diese Neuverortung auch innerhalb der globalisierten Welt. Und dieses Narrativ wird materiell vermittelt, eben durch diese neue Stadtarchitektur.
Tadschikistan, ein Land, das endlich an der globalen Dynamik teilhat, dank China und dank dem tadschikischen Diktator Emomali Rahmon, dem Mittler zwischen seinem Land und Fernost, der selber vielleicht am meisten von den Belt and Road Investitionen profitiert, wirtschaftlich und politisch. Inwieweit die tadschikische Bevölkerung profitiert, ist ungewiss. Noch einmal Manja Stefan-Emrich.
Ich unterscheide da immer zwischen den großen Narrativen, die produziert werden und auch konstruiert werden, und den alltäglichen Realitäten der Menschen in Tadschikistan jetzt zum Beispiel. Und ich glaube schon, dass sich mit den Investitionsprojekten diese Versprechen von Entwicklung und Modernität verbinden und insbesondere Arbeitsmöglichkeiten, also das Klassische, dass die aber natürlich nicht unbedingt eingelöst werden, weil wir wissen ja, wie China arbeitet. Also sie bringen ja mitunter ihre eigenen Arbeitskräfte mit und schicken die danach wieder nach Hause.
Fest steht, für Tadschiken sind weniger Arbeitsplätze entstanden als erhofft. Auch andere Entwicklungen werden von der Bevölkerung kritisch gesehen. Dass die Regierung Land an China abgetreten hat und auch Teile der knappen landwirtschaftlichen Flächen an Chinesen gegeben hat. Es gibt Zweifel, dass die neue Infrastruktur so viel Geld abwirft, dass das kleine Land damit seine Schulden bezahlen kann. Wer erfüllt sich hier welche Träume?
Wenn wir uns mal in der akademischen Welt bewegen, gibt es einen sehr kritischen Diskurs, der dahin geht, dass gesagt wird, okay, China ist jetzt da und wir werden China nicht los, weil Tadschikistan ist ja maßgeblich verschuldet auch. Die muss ja einen großen Teil an Schulden auch wieder abzahlen an China. Und wie kann das überhaupt gelingen? Und es ist eigentlich absehbar, dass es so passiert wie in vielen anderen Regionen der Welt auch. Die Länder nehmen Schulden auf, sie können sie nicht abbezahlen und China lässt sich das dann auszahlen, indem sie lukrativ arbeitende staatliche oder private Unternehmen übernehmen oder halt ein großes Stück am Kuchen der natürlichen Ressourcen abbekommen. Und innerhalb des akademischen Kurses heißt es, okay, wir müssen uns mit China auseinandersetzen
Und wie können wir das tun? Wir brauchen ein Institut für Chinese Studies. Also den Feind kennen heißt, ihn zu besiegen, ne?
Kulturdiplomatie in Tansania. Chinesisch lernen mit Konfuzius.
Kulturdiplomatie ist ein Schwerpunkt der chinesischen Präsenz in Afrika. Die Asiaten füllen die Lücken der notorisch klammen afrikanischen Kulturpolitik. In der senegalesischen Hauptstadt Dakar haben sie das neue Museum der schwarzen Zivilisationen und die nationale Wrestling-Arena gefördert. Außerdem das Opernhaus in Algier oder den Kulturpalast in Abidjan an der Elfenbeinküste. Schwerpunkt der chinesischen Kulturdiplomatie sind die Konfuzius-Institute. Mehr als 500 gibt es inzwischen in über 100 Ländern. Im Westen stehen sie immer stärker in der Kritik, weil der chinesische Staat Einfluss nimmt und unliebsame Veranstaltungen zensiert. In den USA wurden die Kultureinrichtungen 2020 als Propagandainstrumente eingestuft. Neben öffentlichen Lesungen und Vorträgen lernen in den Instituten weltweit tausende Schüler die Kunst der Teezeremonie und traditionelle Tänze, Kalligrafie und Kung-Fu, vor allem aber die chinesische Sprache. Sprache ist der Schlüssel zu anderen Menschen und ihrer Kultur. Sprache schafft Verständnis, auch für die globale Präsenz Chinas. Die Linguistin Linda Amann-Gerlach forscht im BRI-Anrainerland Tansania über die Bedeutung der chinesischen Sprache. Am Konfuzius-Institut in Dar es Salaam hat sie zusammen mit einem tansanischen Kollegen eine Studie unter Sprachschülern begonnen. Erste Ergebnisse zeigen,
dass es tatsächlich, zumindest im Laufe der Zeit, wenn die Leute Chinesisch lernen, ihnen extrem hilft, die Kultur zu verstehen und die Vorteile abzubauen. Also es haben so die ersten Fragebögen eigentlich schon so von der Tendenz her gezeigt. Also je länger die Leute Chinesisch lernen, desto mehr beschäftigen die sich mit der Kultur und desto mehr bauen sie eigentlich diese Vorurteile ab.
Und Vorurteile über Chinesen hätten die Tansanier genug gehabt, sagt Linda Amann-Gerlach.
Über alles. Dass die halt dorthin kommen, um die Leute auszunehmen, um wirklich ihre Werte dort zu verbreiten, bis hin zu wirklich völlig absurden Sachen, dass sie ihre Kinder mit Kaulquappen füttern. Und also es geht wirklich durch die Bank, von vorne bis hinten. Alles, was man sich vorstellen kann. Also das kulturelle Verständnis ist überhaupt nicht da.
Bei mangelndem Verständnis hilft Sprache. In Europa haben Frankreich und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg diesen Effekt genutzt und im jeweiligen Nachbarland Goethe-Institute und die Institut Français etabliert. Eine Strategie, die sich China nach Ansicht der Wissenschaftler genau angeguckt und verbessert hat. Anders als die Europäer, die ja auch in Dar es Salaam mit ihren Kulturinstituten und Sprachschulen vertreten sind, siedeln sich die Konfuzius-Institute nicht im Stadtzentrum an, sondern direkt an der Universität. So müssen Studenten für die Kurse keine Wege zurücklegen. Noch niedrigschwelliger sind die Konfuzius-Classrooms, Chinesisch-Institute, die an den Schulen angesiedelt sind. Wer die Sprache lernt, kann davon auch beruflich profitieren. Ein breites Angebot von Stipendien für Aufenthalte an chinesischen Universitäten macht die Sprachschulen für Tansania noch attraktiver. Die Forschungen der Linguistin Linda Amann-Gerlach zu den lokalen Perspektiven auf die Belt and Road-Initiative zeigen,
dass eben viele Leute sich dadurch auch versprechen, Stipendien zu bekommen, vielleicht in China studieren zu können. Also es ist in dem Fall wirklich, wenn man so sagen kann, eine Win-Win-Situation. Weil natürlich ist es ein Türöffner für die Chinesen nach Tansania und dort mehr Investment machen zu können. Aber es ist gleichzeitig auch vor allen Dingen bildungstechnisch und monetär ein Türöffner für die Leute, die Chinesisch lernen, die Möglichkeit zu haben, sich weiterzubilden und auch Geld zu verdienen.
Der tansanische Direktor des Konfuzius-Instituts der Universität von Dar es Salaam, Professor Aldin Mutembai, ist sicher,
whether we like it or not,
ob wir das mögen oder nicht, in 10 Jahren haben wir in Tansania mehr Menschen, die Chinesisch sprechen, als jede andere Sprache, außer Englisch natürlich. Wenn die Menschen sich auf der Sprachebene verstehen, dann werden sie sich auch kulturell verstehen. Der chinesische Traum wird auch über die Sprache umgesetzt. Sie ist ein Türöffner. In 10 Jahren könnten viel mehr Chinesen hierher nachkommen. Denn dann wird es keine Sprachbarriere mehr geben.
Dass Chinas Engagement langfristig gemeint ist, zeigt auch ein Geschenk Chinas an das Land. Die über 40 Millionen Dollar teure gigantische Universitätsbibliothek in Dar es Salaam ist nicht kreditfinanziert, sondern ein Projekt der sogenannten China Aid, eine Art Entwicklungshilfe für das Bildungssystem. Zur Eröffnung 2018 ermunterte der damalige Präsident sein Volk, Chinesisch zu lernen. Das würde die Wirtschaft ankurbeln und chinesische Touristen ins Land bringen. Wenn man chinesische Kulturpolitik verstehen wolle, müsse man sich die Bibliothek genau anschauen, sagt der Swahili-Professor Aldin Mutambai.
When I went to China, one of the things that fascinated me.
Als ich in China war, hat mich sehr fasziniert, dass die Chinesen auf Steine schreiben. Und als sie dieses Institut aufgebaut haben, haben sie große Steine aus China davor gestellt. Sie symbolisieren die Beziehung zwischen den Ländern. Man kann diese Felsen nicht zerstören. Das erzählt einiges über die Art der Chinesen zu denken, wie sie Dinge sehen und miteinander verbinden. Dazu kommt, dass das Gebäude chinesische Inschriften hat, alte chinesische Gedichte, Texte aus der Philosophie. Und das erzählt uns, was sie weitergeben wollen, wie sie gesehen werden wollen. In Schriften aus der Konfuzius-Periode beispielsweise geht es um den Geist des Handwerks. Nicht faul zu sein, aber auch um Ethik. Dass man den Regeln folgen soll und so weiter. In den Stein gemeißelt bedeutet es, dass das im Kopf der Leute bleiben soll, die Chinesisch studieren. Für immer. In the mind of the people who are coming
here to study Chinese. Always. Für immer sind große Worte. Vielleicht zu groß für die Wirkmächtigkeit von ein paar Steinen und Schriftzeichen? Den Einfluss der Softpower People-to-People-Connectivity könne man gar nicht überschätzen, sagt die US-Sinologin Sophia Kitt.
Politische Ordnungen können wechseln. Aber was immer bleiben wird, sind die Geschichten, die sich Menschen am Feuer erzählen. Die Erinnerungen, die sie miteinander teilen, die Bücher, die sie schreiben, die Filme, die sie schaffen. Es sind diese Narrative, die noch hunderte Jahre später nicht in Vergessenheit geraten sein werden.
Was bleibt nach dem Workshop zu den Auswirkungen der Belt and Road-Initiative auf die lokalen Akteure? Perspektiven aus Tansania, China und Tadschikistan wurden vorgestellt. Spuren des Infrastrukturprojektes aus den Bereichen Architektur, Kunst, Literatur und Sprache präsentiert. Das Narrativ, das sich daraus zusammensetzt, ist vielstimmig, durchlässig und mehrschichtig. Mehr Hypertext als Masterplan. Diese Erkenntnis ist vielleicht auch der Schlüssel zum Verständnis der Belt and Road-Initiative, vor allem für den Westen. Sophia Kitt erinnert zum Schluss noch einmal daran, dass die fünf Säulen, auf denen das Projekt ruht, nach chinesischer Lesart gar keine Säulen sind.
The key mistranslation that's happening in the narrative of the Belt and Road Initiative is in the use of the word.
Das entscheidende Missverständnis im Narrativ der Belt and Road Initiative ist die Übersetzung des chinesischen Begriffs Hutong mit fünf Säulen. Bei Säulen denken wir an Säulen in einem Gebäude, die ein Dach tragen. Es ist die Vorstellung, dass diese fünf Säulen eine übergreifende Struktur tragen. Das ist aber völlig anders als der chinesische Begriff Hutong, also fünf Tong. Tong bedeutet Gasse oder Kanal, also ein Wasserkanal, der zwei Teile miteinander verbindet. Der chinesische Begriff Hu Tong meint im Grunde fünf Arten der Verbindung.
Completely unlike the Chinese term Hu Tong, which simply means five connections.
Fließende Verbindungen statt starrer Muster. So gesehen ist die neue Seidenstraße eine geopolitische und kulturelle Plattform, die in China, Asien, Europa und Afrika neue Knotenpunkte schafft. Zwischen diesen Knotenpunkten entwickeln sich neue Verbindungen. Was die neue Seidenstraße ist, werden wir erst in Zukunft sehen.